zum Thema Aufklärung, das ist eine Sache, die sehr stark unterschätzt wird, weil man einfach denkt, gut, wir kaufen so ein bisschen Technologie und dann passt das alles. Es ist eben nicht mit der Technologie verbunden, es ist eben auch vielmals damit verbunden, dass man Schulungen macht, dass man die Mitarbeiter darauf hinweist, was ist möglich, was ist nicht möglich, wo bleibt der Mensch, ganz, ganz wichtig. Also zum Beispiel, ich schreibe super gerne Postkarten und ich backe auch gerne Kekse und ich verschicke auch regelmäßig Kekse und ich verschicke regelmäßig Postkarten. Und das ist eine Sache, das ist meiner Meinung nach ganz, ganz wichtig und das ersetzt keine WhatsApp-Nachricht und das ersetzt auch kein ChatGPT.
Herzlich willkommen zum Podcast Digital Sensemaker. Mein Name ist Christoph Holz und wir beschäftigen uns hier ja mit dem Sinn und dem Unsinn hinter der Digitalisierung. Und es geht wieder mal um künstliche Intelligenz und den Einsatz von Chatbots in Unternehmen, also generative KI. Heute bei mir zu Gast ist die Sophie Hundertmark, sie ist Doktorandin und sie hat ein Buch geschrieben, Generative KI für Unternehmen. Ihr Podcast heißt Sophie's Next AI Talk. Sophie, herzlich willkommen.
Ja, herzlich willkommen und danke, dass ich mal Podcast-Gast sein darf, wo ich ja sonst immer die bin, die die Interviewfragen stellt und die Teilnehmer einlädt. Freue ich mich heute auf der anderen Seite zu sein.
Genau, wir führen heute ein Gespräch über generative KI, Chatbots in Unternehmen und das ist ja für die Firmen gar nicht so leicht. Also wenn ich mit Unternehmen drüber rede, dann sagen die oft, nee, bei uns ist der Einsatz verboten.
Ja, das würde ich nicht ganz so sagen. Ich glaube, der Einsatz von ChatGPT ist vielmals verboten. Aber dass die Unternehmen ganz konkret sagen, dass der Einsatz von generativer künstlicher Intelligenz verboten ist, das habe ich eigentlich so, glaube ich, nahezu noch gar nicht gehört. Sicherlich ist es nicht einfach per se so, ja, alle dürfen machen, was sie wollen. Es muss diskutiert werden, wie. Aber so ein klassisches generatives AI-Verbot habe ich noch nicht erlebt. Wer hat dir das gesagt oder wo hast du das gehört?
Ja, also die Unternehmen möchte ich jetzt natürlich nicht nennen hier, aber die argumentieren, wenn wir da Daten eingeben bei diesen öffentlichen Systemen, dann werden mit unseren firmeninternen, vielleicht Firmengeheimnissen diese öffentlichen Systeme trainiert. Da könnten also unsere Geheimnisse dann in den generativen Ergebnissen anderer Unternehmen wieder auftauchen. Die meisten Unternehmen haben ja noch keine eigene generative KI in-house.
Genau, und da sprichst du genau das an, was ich meinte. Das ChatGPT ist möglicherweise verboten oder eben allgemeine generative AI-Assistenten. Aber das sind ja zwei Sachen. Das eine ist ChatGPT oder auch vielleicht ein Google Gemini oder auch ein Microsoft Copilot, was Anwendungen von generativer künstlicher Intelligenz sind. Und das zweite ist die Technologie an sich. Und die Technologie ist ja schon immer stärker im Einsatz und da sehen auch die Unternehmen die Vorteile und sehen meiner Meinung nach auch, dass sie dort was tun müssen. Wenn es dann natürlich um Anwendungen wie ChatGPT geht, dann gebe ich dir recht und dann sollte man als Unternehmen vielleicht auch meinetwegen mal kurz ChatGPT testen, um also erste Erfahrungen damit zu sammeln, sich dann aber wirklich überlegen, hey, wie können wir das für unser Unternehmen im datenschutzsicheren Raum nutzen, genau.
So, dann wären wir schon bei einer ganz konkreten Frage. Viele Unternehmen tasten sich da ja erst an die ganzen Geschichten dran, wollen jetzt aber auch noch nicht übermäßig viel investieren. Wie kommt man denn jetzt zu einer datenschutzsicheren, zu einer unternehmensgeheimniswahrenden generativen KI?
Genau, also da gibt es natürlich auch Anbieter, die sich speziell darauf fokussiert haben, dass man es zum Beispiel on-premise hosten kann. Oder jetzt gerade in der Schweiz arbeite ich enger mit zwei Anbietern zusammen, wo dann einfach das Hosting komplett in der Schweiz stattfindet und man da auch weiß, dass die Daten nicht weiterverwendet werden. Das ist zum Beispiel ein SwissGPT, vor allen Dingen für größere Unternehmen, oder auch ein Peak Privacy, eher im Bereich KMUs oder auch Non-Profits, wo solche Lösungen dann eingesetzt werden.
Jetzt kleine Anbieter haben natürlich wieder den Nachteil, dass sie im Unterschied zu Beispiel eben jetzt OpenAI, die ChatGPT herausgeben, das Training der letzten AI soll ja 100 Millionen Dollar gekostet haben. Wie viel genau ist jetzt gar nicht so wichtig, aber das kann sich ja oft ein kleiner Anbieter nicht leisten, eine gute KI oder eine KI gut zu trainieren.
Gut, die kleinen Anbieter, die greifen ja dann vielmals auf Open-Source-Modelle zurück, die ja dann doch wiederum von der breiten Masse trainiert worden sind und einfach der Unterschied auch im Hosting ist. Also von dem her, ich glaube, da muss man sich keine Gedanken machen. Natürlich, was jetzt so zusätzliche Features angeht, ich sage jetzt zum Beispiel mal sowas wie die Canvas-Funktion, die jetzt aktuell sehr vom ChatGPT gehypt wird, die haben natürlich die kleinen Anbieter da nicht sofort drin. Aber die kleinen Anbieter haben zum Teil vielleicht sogar andere Funktionen oder haben gesagt, okay, wir machen auch bewusst mal eine Sache, die ChatGPT nicht hat. Oder was zum Beispiel ich als sehr großen Mehrwert bei ChatGPT sehe, sind die Custom-GPTs. Das ist meiner Meinung nach das, wo es gerade so ein bisschen hingeht. Das zum Beispiel bietet sogar Peak Privacy, dort heißt es dann Konstrukteure an. Also da muss man nicht unbedingt Angst haben, dass man dann stark hinterherhinkt.
Gut. OpenAI verfügt ja über einen, wie hast du das genannt, GPT-Store. Das heißt, es gibt eine Menge solcher customized GPTs für ganz bestimmte Anwendungen. Du kannst da ja vielleicht dann auch noch ein Beispiel nennen. Und die werden ja von Drittanbietern oft zur Verfügung gestellt, die sich alle um OpenAI natürlich sehr bemühen. Bei kleineren Anbietern ist da wahrscheinlich die Auswahl dann nicht so groß, denn die sind für diese Dritthersteller vielleicht gar nicht so attraktiv.
Ja, genau. Also da muss ich sagen, klar, es gibt diesen GPT-Store. Ich bin aber eigentlich kein Fan von so einem GPT-Store, weil das ist meiner Meinung nach eine größere Blackbox als ChatGPT selber. Dort können andere ihre eigenen Assistenten erstellen und veröffentlichen, was grundsätzlich eine gute Idee ist. Aber ich weiß überhaupt nicht, was dort die Datengrundlage ist. Ich kenne nicht den Prompt davon. Das heißt, es ist eigentlich noch sehr viel unspezifischer. Was mein Vorschlag ist oder mein Vorgehen, ich erstelle mir eigene GPTs, also für mich selber. Ich habe zum Beispiel gemerkt, dass ich aufgrund meines Podcasts und meines Videokanals auf YouTube sehr viele YouTube-Beschreibungen generieren muss. Das mache ich grundsätzlich immer nach dem gleichen Schema. Ich nehme immer die Inhalte des jeweiligen Videos oder der jeweiligen Podcast-Folge und habe dann gewisse Links, die ich anfügen möchte, gewisse Art und Weisen, wie ich die Zusammenfassung schreibe. Und da habe ich mir einen eigenen Custom-GPT erstellt, der nur das macht. Und der ist natürlich dann auch nur für mich nützlich. Und es macht keinen Sinn, dass andere den jetzt großartig nutzen, weil der schreibt ja meine Tonalität. Aber das ist das, wo ich die Mehrwerte der Custom-GPTs sehr stark schätze und nutze. Oder zum Beispiel habe ich auch einen, der kennt meine Lernpräferenzen im Hinblick auf Italienisch lernen. Und mit dem lerne ich regelmäßig Italienisch. Und der verbessert mich dann, der chattet mit mir. Und das sind so die Anwendungen, wo ich sehe, da ist wirklich ein großer Mehrwert und dann geht es gar nicht um den GPT-Store an sich.
Ja, also je stärker angepasst diese speziellen Agenten sind bei diesen Chatbots auf die eigenen Bedürfnisse angepasst, umso weniger wichtig ist natürlich die große weite Welt, Datenwelt da draußen, um das zu trainieren. Das löst jetzt also das eine Problem der lokalen Anbieter. Das zweite, was die lokalen Anbieter bieten, ist, dass diese Daten eben Europa, die Schweiz, Deutschland, je nachdem nicht verlassen, also nicht in die Fänge der NSA geraten. Stimmt das?
Ja, grundsätzlich hast du damit recht. Ja, genau.
Ja, und dann gibt es ja noch diesen dritten Aspekt. Der dritte Aspekt ist, dass natürlich Anbieter nur dann besser werden können, wenn sie die Daten ihrer Kunden verwenden können, um ihre KI-Server zu trainieren. Sonst verlieren die Kleinen natürlich langfristig, haben die im Wettbewerb gegen die Großen keine Chance, die einfach viel mehr Daten zur Verfügung haben. Also jeder Anbieter ist darauf angewiesen, dass er von seinen Kunden auch Daten bekommt, um besser zu werden für alle. Manche Menschen verzichten natürlich darauf, ihre Daten bereitzustellen. Ich nenne das Datengeiz. Die wollen also ihre eigenen Daten nur zum eigenen Vorteil nutzen und die Daten der anderen, die ins Training eingeflossen sind, auch nur zu ihrem eigenen Vorteil nutzen. Wie kann man denn dieses Gleichgewicht lösen? Ich will ja einen Beitrag leisten, damit das besser wird, oder nicht?
Genau, aber das ist eigentlich das, was ich gesagt hatte. Die Anbieter, die den Datenschutz sehr stark verfolgen, die nutzen Open-Source-Modelle. Und da ist es ja nicht so, dass es kein Nutzerfeedback gibt. Im Gegenteil, da gibt es ja auch große Communities, die diese Modelle weiterentwickeln. Also von dem her, da würde ich mir keine Sorgen machen. Man könnte sogar noch weiter argumentieren, dass die kleineren spezifischen Anbieter oft im sehr direkten und engen Austausch mit ihrem Kunden stehen. Und dann vielleicht auch gewisse komplette Features, also jetzt fernab nur vom Sprachmodell, hinsichtlich ihres Kunden schicken können. Also von dem her sehe ich da jetzt nicht das Problem, dass man sagt, okay, nur die GPT-Sprachmodelle sind gut und werden weiterentwickelt, sondern die Open-Source-Modelle werden genauso weiterentwickelt.
Ja, das wäre also dann dieser Aspekt. Jetzt könnte ich mir als mittelgroßes oder größeres, vielleicht auch kleines Unternehmen überlegen, ich hole mir das wirklich an meinen Standort on-premise. Wie macht man das?
Auch da geht man dann natürlich eine Partnerschaft oder Kundenbeziehung mit einem Anbieter, sei es eine Peak Privacy oder eine SwissGPT ein und muss dann natürlich als erstes mal die Hardware-Infrastruktur schaffen, was eben die Server angeht. Und dann kann man das darauf installieren. Das ist aber eine Sache, das ist dann schon komplexer, beziehungsweise man muss auch erstmal die Hardware besorgen und man muss sich wirklich überlegen, als gerade als etwas kleineres Unternehmen, ob das der Aufwand wert ist.
Okay, jetzt haben wir also mal das Thema besprochen, wie kann man das dann nutzen, ohne dass man seine Firmengeheimnisse gleich los wird, ohne dass man sonst in Datenschutzschwierigkeiten kommt und von der NSA die Betriebsgeheimnisse ausspioniert werden. Das ist quasi mal die Basisvoraussetzung. Jetzt hat man also diese generative KI, die ist auch vielleicht auf die eigenen Daten schon trainiert, angepasst auf das eigene Unternehmen. Was macht man jetzt damit?
Ja, jetzt geht es eigentlich darum, und das finde ich auch wahnsinnig wichtig, dass man anfängt, die Mitarbeitenden natürlich mitzunehmen, zu schulen, wie sie diese Systeme nutzen und auch richtige Anwendungen definiert. Also nur weil man jetzt gesagt hat, okay, jetzt haben wir da eine sichere Lösung, wir nutzen jetzt auch, ich sag mal, ChatGPT in sicher und alles ist gut, funktioniert das überhaupt nicht, weil man muss dann den Mitarbeitenden sagen, hey, das sind mögliche Anwendungsszenarien. Dafür könnt ihr das nutzen. Dafür könnt ihr es eben auch nicht nutzen. Nein, euer Job ist nicht in Gefahr. Es geht darum, dass wir uns gemeinsam weiterentwickeln wollen. Das sind Themen. Also da kommt es natürlich auch ein bisschen auf den Stand der Mitarbeitenden an. Manche haben vielleicht schon privat ganz viel mit ChatGPT gearbeitet oder es genutzt und brauchen dann weniger Schulungen oder haben eher eine Vorstellung davon, was sie mit diesen KI-Assistenten tun können. Für andere ist das komplettes Neuland. Und da geht es wirklich darum, dass man das gesamte Unternehmen, alle Mitarbeitenden mitnimmt, dass man eben auch einen verantwortungsbewussten Umgang schult. Also es geht auch nicht darum, dass die Mitarbeitenden gar nicht mehr selber arbeiten oder denken sollen. Es geht eben wirklich darum, dass es eben in der Kombination sinnvoll eingesetzt wird.
Jetzt nehmen wir zum Beispiel einen Service-Mitarbeiter, der bekommt jetzt Anrufe oder E-Mails, da wird ihm gesagt, diese Maschine oder jene Software oder eine bestimmte Dienstleistung, das funktioniert nicht richtig, er hat einen Fehler gefunden oder es ist ein Ersatzteil zu bestellen. Also es gibt eine Menge Support- und Service-Themen, die sehr viel Text erfordern und oft sind das immer die gleichen Fragen. Jetzt könnte also GPT mein individueller Chatbot, der könnte hier also brav mitlernen, vielleicht sogar die Protokolle der letzten Jahre zum Lernen verwenden. Ist es wirklich so, dass man dann den Service-Mitarbeiter noch braucht?
Gut, jetzt müssen wir zwei Sachen unterscheiden. Das eine sind jetzt zum Beispiel Chatbots, die direkt nach außen an den Kunden gehen. Das ist dann im Prinzip das, was du gerade gesagt hast. Das ist so klassisch im Bereich des Service. Den kann man auf Basis von erfolgreichen Protokollen, Diskussionen, wie auch immer, schulen. Und den kann man sogar auch schulen, dass der bei jedem Servicefall noch ein Upselling machen soll und ähnliches. Das sind alles Sachen, ja, das kann man machen. Das geht in Richtung Automatisierung, Kundenservice-Anfragen. Das andere ist aber, dass die Mitarbeiter selber bei sich am Arbeitsplatz eine Unterstützung bereitgestellt bekommen. Zum Beispiel, wenn eben E-Mails noch, also der Kunde wirklich noch eine menschliche E-Mail bekommen soll, dann kann der Mitarbeiter trotzdem sagen, ich nutze einen KI-Assistenten, der mir vielleicht die E-Mails vorschreibt oder der vielleicht die E-Mails übersetzt oder der vielleicht die E-Mails in eine andere Tonalität bringt. Und dann gibt es natürlich ganz weitere Möglichkeiten im Sinne von auch zum Beispiel im Marketing, im Personalmanagement. Das ist ja auch, es kann ja ganz, ganz viel, es kann ja auch Sitzungen, Zusammenfassungen, also Zusammenfassungen von Sitzungen erstellen. Es kann Marketingtexte generieren, es kann zielgruppenspezifischen Content erstellen, es kann Auswertungen machen. Also es ist ja deutlich weiter als einfach nur Kundenservice.
Wir haben also quasi vertikale, den Kundenservice, das Marketing. Dort gibt es spezifische Anwendungen. E-Mails muss vermutlich jeder schreiben, der irgendwie im Office sitzt. Und das ist so eine ganz generelle Anwendung. Und dann kommt eine E-Mail rein. Und es ist natürlich praktisch, wenn man sagt: Okay, mein liebes Personal GPT, mach mir jetzt mal einen Vorschlag, wie könnte ich denn darauf antworten? Oder das System prüft auch, ich schreibe mal eine Antwort und sage dann, formuliert mir die besser um. Wird am Ende GPT dann auch sagen, Moment mal, diese E-Mail, so darfst du das nicht formulieren, das bringt uns als Bank in Beratungshaftung oder als Behörde in Schwierigkeiten. Es gab diese Fluggesellschaft, wo der brave Chatbot einfach mal als Wiedergutmachung Gratisflüge rund um die Welt verschenkt hat. Das war natürlich nicht ganz im Sinn des Erfinders.
Das hängt natürlich von dem Prompt ab. Wenn ich ChatGPT einfach sage, mach mir diesen Text netter, dann macht er das. Wenn ich ihm sage, mach mir diesen Text netter und prüfe, ob ich das überhaupt so verschicken darf, also jetzt einfach gesagt, dann würde er das wahrscheinlich auch prüfen. Jetzt muss man natürlich gucken, ja, woran prüft man das jetzt? Also das ist jetzt auch noch alles sehr schwammig und beispielhaft definiert. Dann würde ich ja sagen, und prüft das, ob das mit unserem Corporate Language übereinstimmt und prüft das, ob das nicht gegen die Menschenrechte verstößt. Und also da muss man dem System natürlich im besten Fall auch noch mehr mitgeben. Aber ja, das ist grundsätzlich dann auch möglich.
Also ich würde mir als Bank, natürlich Compliance, würde ich mir schon wünschen, wenn der Chatbot kontrolliert, ob die Mitarbeiter mich als Unternehmen vielleicht in Schwierigkeiten bringen, indem sie eine bestimmte Aktie empfehlen. Ja, dann, oder die stürzt am nächsten Tag ab, dann kommt man plötzlich in die Beratungshaftungsfragen rein.
Genau, das ist eine Möglichkeit, das kann man auf jeden Fall machen.
Okay, also so gibt es beide Seiten und man wird sich dann auch mal wundern, wenn man versucht, eine E-Mail zu schicken und der Chatbot sagt dann nein, das ist einfach zu unfreundlich, schlaf noch mal eine Nacht drüber. Dann wird man auch dankbar sein dafür, denn eine Nacht über schwierigen E-Mails zu schlafen, sollte man sowieso tun. Ja, die Chatbots, generative KI, wir sprechen sehr viel über Text. Es gibt natürlich auch Bilder, die spielen beim Marketing eine große Rolle, bei anderen Sachen vielleicht nicht so. Jetzt wäre natürlich spannend, sich anzugucken. Merkst du denn schon, ob sich die Struktur der Unternehmen verändert, wie wir das beispielsweise bei der E-Mail gesehen haben? Die E-Mail hat dazu geführt, also sagt ihr dann Lean Management und wenig Hierarchien, und das klingt nach einem Managementkonzept, aber der Grund, warum das mittlere Management für andere Aufgaben frei wurde, war die Einführung der E-Mail. Ja, also Lean Management ist eigentlich getrieben durch die E-Mail, die
Ja,
hat
und du
mittleres
meinst jetzt, ob
Management
da
hatte
auch andere
frühere,
Prozesse.
genau, also ob sich da wirklich was ändert in den Unternehmensstrukturen, also Effekte zweiten, dritten Grades.
In ersten Unternehmen sieht man schon, dass es Veränderungen gibt oder dass auch Aufgaben so auf eine gewisse Art und Weise verschoben werden. Und in anderen Unternehmen wird das sicherlich auch kommen. Also man muss sich jetzt vorstellen, langfristig hat jeder Mitarbeitende einen Assistenten oder einen Sekretär neben sich, vor sich, wie auch immer. Da gibt es definitiv Veränderungen.
Es gab ja mal die Zeit, da hatte jede Führungskraft hat daran erkannt, dass sie wertgeschätzt ist, indem sie eben einen Sekretär oder meistens eben eine Sekretärin zur Verfügung gestellt bekam. Der PC hat dann die Sekretärin abgelöst, die endlich einen sinnvollen Job machen konnte, diese Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen freigemacht für wichtigere Aufgaben. Jetzt kommt die unter Anführungszeichen Sekretärin wieder zurück, der persönliche Assistent kommt jetzt wieder zurück. Brauche ich dann eigentlich noch andere Mitarbeiter oder kann ich im Grunde genommen jetzt die Ein-Mann-Abteilungen einführen?
Nein, also ich meine, gerade jetzt in größeren Unternehmen arbeitet man ja in Teams und das ist ja auch bewusst gewollt. Ich glaube jetzt überhaupt nicht, dass man jetzt nur noch einen Mann hat. Also sicherlich für eine Einzelperson ist es vielleicht gewisse Sachen einfacher. Wenn man jetzt an ein Einzelunternehmen denkt, der jetzt früher gewisse Sachen, sag ich mal, outgesourced hat, sei es zum Beispiel Marketingtexte und der das jetzt selber machen kann. Ja, aber im Großen und Ganzen würde ich da überhaupt nicht dran denken.
Du bist ja, nehme ich an, eine Ein-Mann-Firma.
Ich bin offiziell eine GmbH und ich bin ich selber und ich habe aber ein festes Netzwerk an, ja, sag ich mal, Freelancern, Kollegen, wie auch immer, mit denen ich immer zusammenarbeite.
Genau, und mittlerweile auch eine Vielzahl an Assistenten. Das heißt, das, wofür es früher, oder früher wären ja Unternehmen wie auch meines so in dieser Struktur gar nicht denkbar gewesen, weil man braucht ja vielleicht noch eine Rechtsabteilung, man braucht eine eigene Buchhaltungsabteilung, man braucht eine Einkaufsabteilung. Unternehmen wie unsere brauchen das ja alles nicht und können trotzdem vergleichbare Leistungen erbringen.
Ja und nein, ich glaube, wir sind jetzt schon nicht vergleichbar mit einer Großbank, die eben wirklich diese Einkaufsabteilung und jegliches hat.
Wie wird sich denn das in Zukunft weiterentwickeln? Was siehst du denn als nächstes am Horizont?
Ist immer schwierig. Also, was ich in den letzten Jahren gemerkt habe, die AI entwickelt sich so, wie wir es uns gar nicht vorstellen können. Wahrscheinlich sind die, ja, auch die technologischen Fortschritte größer, krasser als das, was wir uns aktuell denken können. Und gleichzeitig wird aber die Welt nicht untergehen. Und wenn wir zurückschauen, es gab immer wieder technologische Entwicklungen, wo am Anfang große, vielleicht auch Angst herrschte. Und dann haben wir aber gelernt, damit umzugehen, gelernt, das einzuführen und zu nutzen. Also das gab es mal beim Fließband, das gab es beim Internet, das gab es bei Wikipedia, das gab es beim ersten iPhone. Es wird für uns einfach normaler werden. Also ich glaube, wir werden irgendwann gar nicht mehr diskutieren, habt ihr jetzt ein generatives KI-Verbot, gibt es das überhaupt, machen das Unternehmen? Es wird einfach genutzt und da wird es sicherlich hingehen.
Also es wird vielleicht so sein, dass man halt gar nicht mehr vom Internet spricht. Ja, also man spricht ja eigentlich auch nicht mehr vom Web, sondern das ist halt einfach alles irgendwie da. Man sucht etwas und spricht nicht mehr vom Web. Von E-Mail wird vielleicht noch gesprochen, aber ob man jetzt WhatsApp verwendet oder Telegram, all diese Dinge, die werden dann, die fließen irgendwann mal direkt mit ein und vermutlich wird man GPT auch gar nicht mehr als künstliche Intelligenz bezeichnen, oder?
Ja, es ist ja schon noch eine künstliche Intelligenz. Die Bezeichnung kann man beibehalten. Aber also ich sage auch immer, früher habe ich vielleicht noch gefragt, ah, hast du eine Webseite? Oder hat das Unternehmen schon eine Webseite? Heute würde ich nie mehr fragen, ob jemand eine Webseite hat. Also vor allen Dingen im Unternehmenskontext.
Und so wird das wahrscheinlich auch dann mit diesen KI-Assistenten sein, die man intern einsetzt. Jetzt, du hast dich mit diesen Dingern schon relativ früh beschäftigt. Was war dein erster Chatbot, mit dem du zu tun gehabt hast?
Ich glaube, der erste Chatbot habe ich mit dem habe ich aus Forschungssicht zu tun gehabt. Das war die Eliza. Die ist schon aus den 60er Jahren im Bereich der Psychotherapie. Ich habe dann aber meine Masterarbeit zusammen mit der BLS, das ist ein Bahnunternehmen in der Schweiz, zusammengeschrieben und habe da sehr vertieft mit denen Kontakt gehabt. Dann arbeite ich schon seit Jahren immer wieder mit der Clara. Das ist der Chatbot von der Helvetia-Versicherung. Also da gibt es so ein paar, aber ich glaube, weiß jetzt gar nicht, ob so das eine prägende Chatbot-Erlebnis war. Es ist auch so ein bisschen eine Entwicklung gewesen von Chatbots rein über dann breitere KI-Themen, dann natürlich ChatGPT und die Alternativen, genau.
Aber die Helvetia hat relativ früh einen solchen Bot eingesetzt. War das schon ein künstlich intelligenter Chatbot oder hat er einfach Fragen beantwortet, die vorher schon irgendwie festgelegt waren?
Es war ein intent-basierter Bot. Also das heißt, da waren gewisse KI-Komponenten enthalten, aber längst nicht so wie heute mit generativer KI.
Wo siehst du denn so überhaupt die Entwicklung hingehen? Du hast ja gesprochen über das Spannungsfeld, einerseits große Unternehmen wie OpenAI, mittlerweile ein sehr großes Unternehmen, aber da gibt es daneben natürlich auch Google, das sowas betreibt. Dann gibt es Open-Source-Lösungen. Facebook ist ja hier sehr stark engagiert, interessanterweise. Und dann gibt es eben auch kleine Anbieter, die solche Systeme haben. Da stellt sich da langsam für dich ein Gleichgewicht ein oder wohin wird sich dieses Spannungsverhältnis aus deiner Sicht entwickeln?
Ich denke, es wird ein paar kleinere geben, die sich eben in gewissen Bereichen, sei es Branchen oder Thema Datenschutzaspekte, weiterhin behaupten und durchsetzen werden. Und dann wird natürlich so ein großer ChatGPT, der wird bleiben, denke ich, und ja, seine Marktmacht auch gewisse Art und Weise vielleicht sogar noch verstärken.
Ja, es wird ja viele internationale Firmen geben, die dann gar nicht auf einen lokalen Anbieter setzen wollen, der seine Daten in der Schweiz oder in Deutschland beispielsweise hostet. Und dann werden das solche Anbieter sein wie Microsoft und OpenAI.
Möglicherweise, ja.
Jetzt haben wir uns mal über die produktiven Dinge unterhalten. Also was kann alles besser werden, was kann man sich alles erleichtern. Jetzt mit dem Auto haben wir auch den Autounfall dazu erfunden. Mit jeder Technik erfinden wir, die löst viele Dinge und sie schafft uns neue Probleme. Wo siehst du da die Herausforderungen, die auf die Firmen zukommen?
Ich glaube eben das, was ich vorhin gesagt habe zum Thema Schulungen, zum Thema Weiterentwicklung, zum Thema Aufklärung, das ist eine Sache, die sehr stark unterschätzt wird, weil man einfach denkt, gut, wir kaufen so ein bisschen Technologie und dann passt das alles. Es ist eben nicht mit der Technologie verbunden, es ist eben auch vielmals damit verbunden, dass man Schulungen macht, dass man die Mitarbeiter darauf hinweist, was ist möglich, was ist nicht möglich, wo bleibt der Mensch, ganz, ganz wichtig. Also ich zum Beispiel, ich schreibe super gerne Postkarten und ich backe auch gerne Kekse und ich verschicke auch regelmäßig Kekse und ich verschicke regelmäßig Postkarten. Und das ist eine Sache, das ist meiner Meinung nach ganz, ganz wichtig und das ersetzt keine WhatsApp-Nachricht und das ersetzt auch kein ChatGPT. Und da gibt es natürlich auch enorm viel weitere Beispiele. Und dieses Bewusstsein zu schaffen, finde ich wahnsinnig wichtig.
Ja, in einer künstlichen Welt wird am Ende nichts wichtiger sein als die menschliche Beziehung. Und wir haben uns ja auch darüber unterhalten, Arbeitsplatzangst von dieser Technologie verdrängt zu werden, das ist relativ unwahrscheinlich, dass sowas passiert. weil es eine Unmenge an Aufgaben gibt, die wir als Menschen noch erfüllen wollen. Aber wir werden natürlich diesen Systemen immer stärker vertrauen. Ja, ein schönes Beispiel, finde ich, ist das Navigationssystem. Die Navigationssysteme sind jetzt auch schon alle selbstlernende Systeme. Und am Ende ist doch oft nicht die Gefahr, dass diese Systeme zu schlecht sind, sondern dass sie zu gut funktionieren, dass wir am Ende so vertrauen, dass wir unser kritisches Denken abschalten.
Ja, das wird sicherlich, wenn wir jetzt nicht früh anfangen, und das gilt zum Beispiel auch an Schulen, also ich bin auch ein großer Fan davon, also ich mache viele Workshops auch für Lehrpersonen oder dann eben sogar für die Schüler, wo eben dieses kritische Denken wirklich wichtiger wird und beziehungsweise noch stärker darauf hingewiesen werden muss. Wir haben das auch in anderen Bereichen jetzt schon, dass wir uns zum Beispiel gewisse Sachen gar nicht mehr so merken. Ich glaube, jeder, der die Google-Suche nutzt, weiß, dass er sich früher irgendwie Sachen besser oder schneller merken konnte. Und heute weiß man ja, ich kann Google jederzeit wieder fragen, also merke ich mir die Ergebnisse gar nicht mehr so. Ich merke mir auch keine Telefonnummern mehr, weil die sind ja abgespeichert. Während früher musste ich mir ja die Telefonnummern von meinen Freunden, habe ich wirklich im Kopf gehabt. Und manche habe ich sogar heute noch im Kopf, weil ich die einfach so stark damals gelernt habe, das vergesse ich nicht wieder. Aber das sind Sachen, da hat sich das heute schon verändert. Und gewisse Veränderungen sind vielleicht in Ordnung, aber gerade jetzt so ein Thema wie kritisches Denken, hinterfragen, ist eine wahnsinnig wichtige Kompetenz und wird dann vielleicht sogar immer wichtiger.
Es ist ja nicht nur so, dass die Chatbots uns helfen, unsere Texte schöner zu formulieren und Rechtschreibfehler, Stilfehler mittlerweile aus diesen zu entfernen, sondern da geht es ja auch um Informationen, auf die ich mich verlassen möchte. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, dass GPT 3.5 andere Antworten gibt als GPT 4 beispielsweise. Also ein, wie ich finde, dramatisches Beispiel ist das Thema Schwangerschaftsabbruch. Wenn man zu Problemschwangerschaft bei 3.5 fragt, dann gibt es eben als eine immer tragische Option auch den Schwangerschaftsabbruch. Bei GPT 4 kommt diese Option nicht mehr vor.
Ja, interessant. Also klar, es gibt Veränderungen und es ist sowieso, es gibt niemals zweimal die gleiche Antwort von dem System, jedenfalls nicht wortwörtlich die gleiche. Genau das sind so Sachen und jetzt muss man einfach da wieder berücksichtigen, okay, die Systeme sind eben auch auf Basis von Daten, dass die ihre Wahrscheinlichkeiten berechnen, die sind ja nicht wirklich intelligent, die berechnen ja Wahrscheinlichkeiten auf Basis von Daten und da sind wahrscheinlich die Daten von dem Vierer irgendwie anders, ja, meinetwegen auch aktueller, wobei ich glaube, da kann man nicht unbedingt von Aktualität sprechen, dass es eben so eintritt. Ich meine, ich kann das noch anders machen, ich kann das System beeinflussen und ich kann ihm nicht einfach nur fragen, was hältst du von Schwangerschaftsabbruch, sondern ich kann ihm vielleicht auch sagen, hey, ich bin stark christlich und was würdest du mir jetzt zum Thema Schwangerschaftsabbruch sagen? Ich glaube, da ist es auch schon ein Unterschied, ob man da... was man da für eine politische oder für eine, religiöse Voräußerung gibt, dann wird das System auch anders reagieren. Gleiches wäre, wenn ich vielleicht sage, ich wünsche mir seit 10 Jahren ein Kind und endlich klappt es und jetzt sieht es doch nicht so gut aus, was hältst du von Schwangerschaftsabbruch? Versus wenn ich sage, oh, das war jetzt unser erster Versuch, es hat direkt geklappt und jetzt vielleicht doch nicht, was hältst du vom Schwangerschaftsabbruch? Ich weiß, das klingt jetzt sehr hart und das meine ich auch nicht so hart. Aber das sind Beispiele, wie man das System sicherlich auf eine Art und Weise vielleicht auch ein bisschen unbewusst dann beeinflussen würde.
Ja, und umgekehrt beeinflussen uns eben diese Systeme auch. Es scheint fast so, als möchte es sich OpenAI mit den Republikanern nicht verscherzen. Darum wären solche Fragen, solche Antworten eher, also Fragen, die irgendjemanden kränken könnten. Antworten, die jemanden kränken kann. Das ist ja in Europa sehr teuer, wenn man versehentlich oder auch absichtlich, aber meistens versehentlich in die Kategorie der Hassrede fällt, dann kann man als Unternehmen ganz ordentliche Strafen aufgebrummt bekommen, also Teile vom Unternehmensumsatz. Deswegen werden auch bestimmte solche KI-Systeme in Europa gar nicht freigeschalten, ja, um eben um das eigene Geschäftsrisiko zu mindern. Apple nennt das ja Apple Intelligence, ist in Europa noch nicht verfügbar. Hattest du vielleicht über irgendwelche Umwege schon mal Gelegenheit, das auszuprobieren?
Ich habe selber auch noch nicht ausprobieren können, ich habe viel drüber gelesen. Aber ja, es ist genau das, was du sagst. Also ich meine, diese großen Unternehmen, die geben uns nicht ein ChatGPT zur Verbesserung der Menschheit, die haben da schon auch eigene Hintergedanken. Und das müssen wir einfach wissen. Und also ich zum Beispiel würde ja ChatGPT nicht unbedingt fragen, soll ich meine Schwangerschaft abbrechen oder nicht. Manchmal muss ich ehrlich sagen, finde ich es interessant, das System zusätzlich mal zu fragen. Aber ich finde dann eher interessant, wie es argumentiert. Also zum Beispiel habe ich letztens mit einem guten Freund, war die Diskussion, soll er jetzt die Person aus dem Bewerbungsgespräch einstellen oder nicht. Schlussendlich ist das eine Entscheidung, die sollte meiner Meinung nach von Menschen getroffen werden. Aber so ein ChatGPT zusätzlich mal zu fragen und dann zu sagen, ja, warum würdest du sie jetzt einstellen oder nicht, kann zusätzlich auch noch interessant sein, weil man dann die also neue Argumentation bekommt. Und die muss ja nicht unbedingt falsch sein. Die muss ich zwar auch wieder, ich sag mal, mit meinem gesunden Menschenverstand genießen und nutzen. Aber wenn mir das System dann sagt, ja, weißt du, ich habe mir überlegt, es sind mehr Wechselkosten, jetzt die bestehende Person zu entlassen und dafür die neue einzustellen, anstatt die bestehende zu verbessern oder die bestehende zu behalten und weiterzuentwickeln. Ich weiß nicht, das sind ja auch so Argumentationen, die können zum Teil schon noch hilfreich sein.
Also eine Zweitmeinung einzuholen. Ich mache das bei meinen Artikeln. Das habe ich von einer Kollegin gelernt, die eben sagt, man soll ChatGPT sagen, versetze ich in die Rolle des Kritikers. Was könnte man alles Schlechtes aus diesem Text herauslesen? Wie könnte man diesen Text kritisieren? Und auch da bekomme ich eine Menge interessantes Feedback, eine andere Perspektive.
Absolut, ja.
Ja, da gibt es jetzt eine Vielzahl von Möglichkeiten und wir haben uns ja auch ein bisschen darüber unterhalten, wie sich das weiterentwickeln wird. Und diese Systeme werden ja besser werden, sie werden sich stärker einstellen auf die Menschen, die sie benutzen, neue Daten mit integrieren. Sie werden aber auch, wie siehst du das, GPT hat jetzt eine eigene Suchmaschine, also OpenAI hat eine eigene Suchmaschine herausgegeben. Hat Google da noch eine Chance?
Ja, das wird sich in nächster Zeit zeigen. Ich glaube, gewisse sind jetzt schon eher auf ChatGPT und stellen ihre Fragen an einen ChatGPT anstatt einen Google. Google hat natürlich auch sein Gemini und muss sich vielleicht langfristig überlegen, wo es hingehen will und welche Mehrwerte es dann doch noch bietet, die Google-Suche zu nehmen oder vielleicht einfach den Gemini.
Ja, Google lebt ja, ist das größte Geschäftsmodell der Welt. 200 Milliarden Dollar sind es, glaube ich, sagt der Microsoft-Chef Nadella letztes Jahr zumindest. Also es gibt kein Geschäftsmodell, das lukrativer ist als die Suche und davon hat Google den größten Kuchen. Und es ist deshalb so lukrativ, dass man dort Werbung schalten kann. Ja, und Werbung ist natürlich für Unternehmen wichtig. Die Frage ist nur, wie schalte ich Werbungen beim Chatbot? Oder wie kann ich einen Chatbot dazu bringen, dass er mich empfiehlt als Unternehmen? Oder bin ich dann
Also,
abgeschnitten?
ich habe das schon sehr stark versucht, dass der Chatbot mich empfiehlt oder ähnliches. So gewisse Kriterien sind so klassisch, was man von SEO kennt. Weiter wichtig ist, dass diese ChatGPTs und Co. sehr stark auf Bewertungen Rücksicht nehmen. Das heißt, sowas ist wichtig. Das sind jetzt aber eher mehr so aller SEO-Tipps. Es kann auch sein, dass man in Zukunft dort auch Werbung schalten kann. Da gab es auch schon erste Ankündigungen. Also auch da. Ja, müssen wir gespannt sein, was sich entwickelt. Aktuell kann ich da nicht konkret sagen, so wird es oder so kann ich noch Werbung schalten.
Also Werbung ist ja für Unternehmen, also ich zumindest gebe einiges Geld aus für Google Werbung, damit ich eben relevant bleibe. Und es ist ziemlich dramatisch, wenn ein Chatbot immer ganz ein anderes Geschäftsmodell hat. Dort zahle ich 10, 20 Dollar und zwar sehr gern, weil der Chatbot ja richtig gut funktioniert. Das heißt, die sind auch nicht mehr auf Werbung angewiesen und Werbung ist halt der Motor, der die Wirtschaft am Laufen hält.
Ja, aktuell, vielleicht wird es da ja auch andere Modelle, andere Ideen geben. Also ich meine, grundsätzlich finde ich das jetzt auch nicht so vorteilhaft, dass alles nur über Werbekosten finanziert wird.
Natürlich. Also, wenn man Abo-Modelle hat, man Abo-Modelle schließen heute halt bestimmte Menschen aus. Das sehen wir bei OpenAI. Wer sich die 10 Dollar im Monat eben nicht leisten will oder nicht leisten kann, der wird eben von höher qualifizierten Chatbots ausgeschlossen. Wir haben über die kleinen Unternehmen gesprochen, Firmen, die sich diese kleinen Unternehmen nicht leisten können, die sind dann auch in gewisser Weise davon ausgeschlossen, gute KIs zu verwenden oder vor allen Dingen Einzelpersonen, Schüler beispielsweise und dergleichen. Da ist das Werbemodell ist da eigentlich demokratischer, oder?
Ehrlich gesagt sind das Fragen, wo ich mich noch nie so genau hinbewegt habe. Ja, jetzt kann man auf die eine Art sagen, das Werbemodell ist demokratischer, aber umgekehrt kann man auch sagen, was bringt das Werbemodell dem einzelnen Nutzer grundsätzlich? Also ja, ich glaube, das sind ehrlich gesagt so Diskussionen, die habe ich in diesem Hinblick noch nie so geführt und weiß auch gar nicht, ob das jetzt so das ist, was uns am meisten beschäftigt. Ich fände es wichtiger, dass wir das Thema Schulungen betonen und dass wir dahin gehen, dass jeder irgendwie gewisse Schulungen braucht oder eben dieses kritische Denken sich behält und dass das stärker verbreitet wird.
Ja, du bietest jetzt diese Dienstleistung an, das heißt, man kann sich von dir beraten lassen, es gibt Vorträge, es gibt Seminare. Wie geht es für dich selber weiter? Du schreibst ja an einer Doktorarbeit, also was sind deine persönlichen Pläne für die Zukunft?
Genau, ich schreibe meine Doktorarbeit, die werde ich dann auch demnächst abschließen. Und ansonsten, ja, bin ich gespannt, was die Zukunft bringt. Ich werde sicherlich meine Beratung weiterführen. Ich werde aber auch gerne meine Teilzeitstelle oder meine Stelle an der Hochschule behalten und weiter forschen, weiter unterrichten, Spaß am Leben haben, das auch noch. Ich fahre super gerne Boot zum Beispiel. Ja, bin gern draußen, das werde ich sicherlich auch alles weiterführen.
Es klingt nach einer super spannenden Kombination, also Forschung, Lehre und Wirtschaft miteinander zu verbinden, also überall einen Fuß in der Tür zu haben, denn dann hat man auch Verständnis für die verschiedenen Bereiche. Sophie, vielen herzlichen Dank, dass du zu Gast bei mir warst in meinem Podcast. Wir haben uns ja hier mal darüber unterhalten, wie können Unternehmen diese generativen KI-Systeme auf sichere, auf Daten schutzkonforme Art und Weise einsetzen und was man denn so alles damit machen kann. Aber wir haben natürlich auch die schwierigen Themen nicht ausgelassen, bis hin zur Wichtigkeit des kritischen Denkens. Das soll man nicht auf den Beifahrersitz setzen. Sophie, vielen herzlichen Dank.
Ja, Christoph, vielen, vielen Dank dir. Und ja, wenn noch Fragen offen sind, vor allen Dingen seitens der Zuhörer, dürft ihr euch jederzeit bei mir melden.
Ja, die ganzen Links gibt es natürlich wie immer in den Show Notes. Bis bald.
Dieser Podcast wurde produziert von Auf Wellenlänge. Wenn er Ihnen oder euch gefallen hat, dann folgt diesem Podcast, lasst gerne eine Bewertung da und teilt mit Freunden, Bekannten oder Geschäftspartnern. Alle Infos gibt's in den Show Notes.